Deutschlandfunk. Der Tag.
Sie protestieren immer weiter gegen die alten, bärtigen Männer. In unzähligen Städten im Iran gehen die Menschen auf die Straße gegen das Mullah-Regime, das zunehmend hilflos wirkt. Jetzt hat ein Regimevertreter die Abschaffung der berüchtigten Sittenpolizei angekündigt. Eine Ankündigung, die Protestierenden allerdings nicht sonderlich beeindruckt.
Ich glaube nicht, dass die Abschaffung der Sittenpolizei oder gar des obligatorischen Kopftuchs die Menschen dazu bringen wird, nicht mehr zu protestieren. Die Regierung hat in dieser Zeit durch die Parolen, die Menschen auf den Straßen gesungen haben, erkannt, dass sie diese Regierung und im Grunde den religiösen Staat nicht mehr wollen. Es geht nicht mehr nur um das Kopftuch.
Das war eine Demonstrantin, die sich bei unserer Korrespondentin Karin Sens per Sprachnachricht gemeldet hat. Gleich spreche ich mit Karin über die Lage im Iran. Außerdem schauen wir auf die andere Seite des Persischen Golfs, nach Katar. Dort hat die anhaltende Kritik aus Deutschland nämlich offensichtlich zu einer massiven Verschlechterung der politischen Beziehungen geführt. Unsere Korrespondentin Anne Almeling schildert mir gleich ihre Eindrücke. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 5. Dezember 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Teheran schafft Sittenpolizei ab. Das ist die Meldung, die hier seit Sonntag für Furore sorgt. Karin Sens, unsere Korrespondentin für den Iran, ist mit ihrer Bewertung allerdings vorsichtiger. Deshalb habe ich sie mir in die Leitung geholt und sie gefragt, wie ist der denn jetzt genau der Sachstand?
Ja, der Sachstand ist, dass es einen Generalstaatsanwalt im Iran gibt, der sich am Samstagabend vor Mikrofone gestellt hat und da groß verkündet hat, dass die Sittenpolizei abgeschafft ist. Und dass es aber auch einen iranischen staatlichen Fernsehsender gibt, der sagt, Moment mal, da gibt es gar keinen offiziellen Beamten, der das überhaupt bestätigt hat. Wobei man natürlich sagen muss, natürlich ist auch im Iran ein Generalstaatsanwalt ein offizieller Beamter. Aber eigentlich wäre das Aufgabe des Innenministeriums zu verkünden, dass die Sittenpolizei abgeschafft wird. Also da gibt es wirklich im Moment noch immer, auch wenn es jetzt schon anderthalb Tage her ist, eine ganze Menge Fragezeichen. Fakt ist aber, dass die Sittenpolizei eigentlich schon seit Beginn der Proteste an die Leine gelegt ist, dass wir eigentlich kaum noch von diesen brutalen Szenen hören und sehen, wo Menschen, wo Frauen eben in diese Autos der Sittenpolizei, in diese kleinen Busse hineingeprügelt wurden.
Was ja im Endeffekt der Grund war, für, oder der Auslöser war, besser gesagt, für die Proteste, eben die Behandlung bzw. der Umgang mit Mahsa Amini, die dann ja gestorben ist.
Genau, also das war eben einer der Fälle, wie er in der Vergangenheit, man muss wahrscheinlich sagen, hunderte Male passiert ist. Diese Polizei ist also in diesen weißen Kleinbussen mit grünem Streifen unterwegs, in der Regel Männer, die begleitet werden von Frauen in Chador und die alles andere als zimperlich mit Frauen umgehen, die ihrer Meinung nach das Kopftuch oder auch die Kleidung oder auch die Schminke so nicht tragen, wie das Vorschrift ist, wobei es da jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, so eine Schablone gibt, ja, wo man messen kann, so und so muss es sein. Es ist einfach sehr viel Erwägungssache und das ist schon mal gefährlich und dann werden diese Frauen in der Regel eben auf die Polizeistation gebracht zu einer Schulung, so wie es mit Mahsa Amini eben Mitte September auch gemacht wurde, aber sie hat diese Schulung nicht überlebt.
Also Schulung in ganz großen Anführungszeichen. Okay, wenn sich jetzt ein Vertreter des iranischen Regimes, der Generalstaatsanwalt in diesem Fall, hinstellt und sagt, die Sittenpolizei ist abgeschafft. Wie muss man das jetzt bewerten? Als ein Zugeständnis der Mullahs an die Protestierenden oder ist es doch eher ein Ablenkungsmanöver?
Also ich würde es eine Luftnummer nennen, salopp gesagt. Denn das ist ein Riesenbohai praktisch jetzt seit Samstagabend gewesen. Interessanterweise hat er sich vor Mikrofone gestellt. Wir haben aber niemals diese Tonaufnahmen oder diese Videos von dieser Pressekonferenz gesehen. Es gibt Zitate, es gibt das Foto von ihm. Aber, und da kommen gewiefte Iranerinnen dann mit dem Argument, die sagen, ja, das macht man gerne mal im Iran, weil dann kann man ja sagen, so habe ich es dann doch nicht gesagt oder so war das aus dem Zusammenhang gerissen. Und was tatsächlich der Grund dafür ist, kann ich nicht sagen. Aber Fakt ist, dass er natürlich auch in seinem Statement sofort nachgeschoben hat, dass man trotzdem ja das Verhalten der Gesellschaft überwachen werde. Und im Endeffekt heißt es nichts anderes, als dass die Kopftuchpflicht, und um die geht es ja vor allem, wenn man an Sittenpolizei denkt, dass die weiter bestehen bleibt. Also davon ist überhaupt gar keine Rede, dass die Kopftuchpflicht eben auch abgeschafft werden soll.
Das heißt, auch die Protestierenden, die werden sich jetzt mit diesem Schritt auf keinen Fall besänftigen lassen wahrscheinlich.
Also zum einen ging es ja nie darum, die Sittenpolizei abzuschaffen in den Forderungen der Demonstranten. Es ging zwar auch um das Kopftuch, aber das war nie eine zentrale Frage. Und wir haben einen Tweet gesehen gestern im Internet auf Social Media und da hat einer geschrieben, schafft nicht die Sittenpolizei ab, sondern schafft das Regime ab. Also die zentrale Forderung der Demonstrantinnen und Demonstranten seit über 2 Monaten ist ganz klar, man will eine säkulare Demokratie und das auf keinen Fall mit diesem Regime, das jetzt an der Macht ist, denn das ist himmelweit von dieser Forderung entfernt.
Gibt es denn grundsätzliche Anzeichen dafür, dass dieses Regime wirklich schon in ihren Grundfesten erschüttert ist?
Na, ich glaube, ein Stück weit sollte zumindest diese ganze Diskussion jetzt um die Sittenpolizei zeigen, dass man ja auf die Demonstranten zugeht, dass man sie hört, dass man sie wahrnimmt. Und es gibt ja diese Diskussion um die Sittenpolizei an sich tatsächlich schon ab dem Tag des Todes von Mahsa Amini. Ich erinnere mich noch an den ersten Beitrag, den ich gemacht habe. Da gab es einen hohen Politiker, der schon gesagt hat, wir müssen über diese Sittenpolizei und über ihre Methoden diskutieren. Und diese Diskussion hat nie abgerissen, ist aber von den Demonstrantinnen und Demonstranten in der Regel als eine Scheindiskussion abgetan worden. Und wir sehen ja, dass sich in diesen 2,5 Monaten im Endeffekt nichts getan hat. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch schwer vorstellen, dass diese Kopftuchpflicht abgeschafft wird, denn sie ist eine der wichtigsten Säulen der Islamischen Republik. Also, dass die fällt, das würde praktisch schon das halbe Bein des Regimes auch absägen.
Jetzt sind Tonbandmitschnitte aus dem inneren Zirkel der iranischen Führung geleakt worden. Was wird daraus für dich deutlich?
Das ist eine ganze Menge Material. Ich glaube, über 2 Stunden von einer Sitzung der Revolutionsgarden. Da gibt es unterschiedliche Angaben, Oktober oder November. Auf jeden Fall vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Und ein spannender Teil bezieht sich eben tatsächlich auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Da ist es so, dass die Revolutionsgarden offensichtlich, wenn man diesen Daten und diesem geleakten Material Glauben schenken möchte, einen regelrechten Propagandaplan für die Weltmeisterschaft aufgelegt haben. Also Katar sollte zum Beispiel Listen liefern mit Leuten, die Tickets gekauft haben und Oppositionelle gar nicht ins Stadion lassen. Dafür sollten aber wiederum Fans in das Stadion gelassen werden, also Entschuldigung, regierungsnahe Mitarbeiter, die man dann als Fans in die Stadien geschickt hat. Jetzt ist, sagen Sie, diese Fußball-Weltmeisterschaft passé? Ja. Aber sie wirkt sich meiner Meinung nach noch nach. Genau in diesem Punkt, als dass der Plan nicht aufgegangen ist und dass die Demonstrantinnen und Demonstranten dem Regime sozusagen noch eine Quittung obendrauf gegeben haben, indem sie gesagt haben, diese USA-Feindlichkeit, die teilen wir nicht. Und das ist die zweite Säule der Islamischen Republik. Und auch die scheint eben jetzt zu wackeln. Sprich, das Regime ist nochmal zusätzlich nach dem Ausbau der Weltmeisterschaft gegen die USA unter Druck gekommen. Und ich glaube, das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir erlebt haben, dass jetzt am Wochenende eine ganze Menge Dinge angestoßen wurden. Also es gab ja nicht nur diese Aussage zur Sittenpolizei, es gab einen Krisengipfel mit Präsident Raisi und es gab auch noch die Ankündigung eines Untersuchungsausschusses zu den Demonstrationen.
Das wirft natürlich die Frage auf, wo das Regime überhaupt noch Rückhalt hat in der Bevölkerung.
Es hat sicherlich zumindest noch Rückhalt bei Kräften auf ihrer Seite, die Revolutionsgarden, und das ist keine unwichtige Kraft im Iran, im Gegenteil, die sind extrem mächtig, nicht nur militärisch und politisch, sondern auch wirtschaftlich, und solange diese Revolutionsgarden eben von diesem System profitieren und werden sie das bis mit dem Rücken an der Wand noch verteidigen, also davon kann man definitiv ausgehen. Ich finde es ganz interessant, in diesem geleakten Material gibt es auch, hat das Innenministerium offensichtlich eine Umfrage gemacht und da sind Ergebnisse darin enthalten. 51 der Befragten sollen gesagt haben, dass der Hijab, also das Kopftuch, eine persönliche Entscheidung sein soll. 84% der Befragten sollen keine Angst haben vor diesen Protesten. Im Gegenteil, sie glauben, dass diese Proteste dazu führen werden, dass sich die Situation im Iran verbessern wird. Aber auch 70% sagen, sie sind nicht interessiert an diesen Pro-Regime-Demonstrationen. Also man kann, glaube ich, diese Demonstration auch ein Stück weit so einschätzen, dass sich nicht wahnsinnig viele Leute jetzt oder eine Masse an Menschen, sagen wir es mal so, dass sich keine Masse an Menschen auf die Straßen traut, aber sehr viele mit dem Gedanken und der Idee sympathisieren und sehr genau beobachten, wie erfolgreich diese Proteste sind.
Ist es denn für dich denkbar, gerade wo du die Revolutionsgarden jetzt angesprochen hast, dass die Mullahs am Ende über diese Proteste, die ja dann doch sehr breiten Rückhalt haben in der Bevölkerung, stürzen?
Ja, wo definieren wir das Ende zeitlich? Also ich glaube nicht, dass wir das morgen oder übermorgen erleben werden. Aber ich glaube, dass es für das Regime auf Dauer schwierig wird, weil es diesen Demonstrantinnen und Demonstranten nichts anbieten kann. Also wir haben diesen verzweifelten Versuch jetzt gesehen, zu sagen, die Sittenpolizei wird abgeschafft, und sie haben im Endeffekt von den Demonstrantinnen und Demonstranten nur Häme erlebt. Und es ist ja jetzt zu 3 Tagen Demonstration wieder im Iran aufgerufen, und was wir zumindest an Videos auf Social Media sehen, die zwar schwer zu verifizieren sind, aber sich durchaus auch mit anderen Informationen von uns decken, ist es tatsächlich so, dass es eine durchaus breite Beteiligung in mehreren Städten im Land gibt. Interessant finde ich übrigens auch, dass der Ex-Bayern-Profi Ali Dahi, dass der sich eben auch daran beteiligt hat. Er hat ein Schmuckgeschäft und ein Restaurant und hat gesagt, auch ich mache 3 Tage zu. Daraufhin haben ihm die Behörden offensichtlich diese beiden Geschäfte auch verplombt. Man mag jetzt sagen, naja gut, das ist ein Fußballprofi, aber diese Leute sind als Zugpferde, als Motivation, als moralische Unterstützung der Proteste extrem wichtig im Iran.
Okay, jetzt hast du gesagt, das Regime, das Mullah-Regime kann den Menschen eigentlich gar nicht mehr so viel anbieten. Da muss ich jetzt unweigerlich an Lukaschenko denken in Weißrussland. Der konnte seinen Leuten auch eigentlich gar nichts mehr anbieten. Hatte aber am Ende immer noch das Gewaltmonopol auf seiner Seite und die Rückendeckung von Wladimir Putin. Wir fragen ja immer, was kann der Westen tun, um den Protestierenden zu unterstützen? Aber man kann ja auch mal hier auf die andere Seite blicken. China und Russland sind Verbündete des iranischen Regimes. Würden die einem Umsturz, wann immer der auch käme, tatenlos zusehen?
Die sind Verbündete, wenn sie einen Vorteil daraus haben. Also ich glaube, da hat der Westen einen zu schwarz-weiß Blick oder eine zu starke schwarz-weiß Brille auf. Aber ich persönlich finde es viel interessanter, auf Länder zu gucken wie Katar oder die Türkei. Katar hat sich ja gerade bei diesem WM-Propagandaplan sozusagen zum Handlanger des Iran gemacht, indem man eben mitgeholfen hat, dass eben auch keine Anti-Regime-Symbole im Stadion gezeigt werden sollten und dass man eben gegen Leute auch vorgegangen ist. Also da wird sehr genau beobachtet, was passiert mit dieser Frauenpower auf den Straßen im Iran. Und dasselbe, noch mit einer besonderen Komponente, erlebe ich eben auch hier in der Türkei. Ich bin ja hier in der Türkei stationiert, und da sieht man auch, dass über diese Proteste, sage ich mal, mit angezogener Handbremse in den regimenahen, in den regierungsnahen Sendern berichtet wird. Zum einen, weil wir natürlich hier auch eine relativ starke Frauenbewegung haben, die Erdogan, den Präsidenten, extrem kritisiert, und zum anderen, weil im Iran die Proteste sich ja auch sehr stark in den Kurdengebieten abspielen. Und die Kurden haben natürlich die Türken auch sehr genau im Auge, und die sind auch untereinander in diesen Gebieten verbunden. Das heißt also, würden die Kurden im Iran Erfolge haben, hat die Türkei Angst, dass das eben möglicherweise auch auf die Türkei übergreifen könnte.
Interessante Einblicke, wie immer, von dir, Karin. Danke dir und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir.
Katar hat es uns von Anfang an nicht gerade leicht gemacht als Gastgeber dieser Fußball-WM. Ich packe mal die ganzen Umstände dieser Vergabe nach Katar beiseite und konzentriere mich auf 2 Kernvorwürfe. Zum einen die von vielen Journalisten gut dokumentierten Arbeitsbedingungen auf den zahlreichen Baustellen während der Vorbereitung. Der Podcast WM der Schande von WDR-Journalist Benjamin Best sei hierzu wärmstens empfohlen. Und dann der Umgang mit Homosexualität in dem konservativen islamischen Emirat. Kurz vor WM-Beginn schlug diese ZDF-Doku von Jochen Breyer ziemlich ein in Deutschland.
But do you think gay is haram?
It's haram. Because why is haram? I am not big one big Muslim, but it's haram, why? Because the damage in the mind.
Das war der WM-Botschafter Katars, Khalid Salman. Der plaudert da über Homosexualität als Damage of the Mind, ein Hirnschaden. Spätestens jetzt war die WM-Stimmung hierzulande auf dem Nullpunkt, und der Druck auf die deutsche Mannschaft, ein Zeichen zu setzen, der war groß. Es folgte das Hin und Her um die One-Love-Binde, die DFB-Elf, die sich dann den Mund zuhielt beim Mannschaftsfoto vor dem ersten Spiel gegen Japan, und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die dann statt der deutschen Mannschaft die Binde gut sichtbar zum Protest auf der Ehrentribüne trug. Hören wir noch mal kurz, was sie kurz vorher gesagt hatte.
Ich fand es ein gutes Signal, dass viele der Nationalmannschaften die One-Love Binde tragen wollten, die nämlich für Offenheit, für Toleranz steht und zwar insbesondere für Menschen, egal wen sie lieben, egal wo sie herkommen, egal an wen sie glauben. Und das ist doch ein besonderer Schutz, auch nochmal ein starkes Bekenntnis für Frauenrechte, gegen Antisemitismus und für die LGBTIQ-Rechte. Und dass das jetzt von der FIFA so untersagt wird, finde ich nicht in Ordnung.
Ja, also wir halten fest, die Botschaft ist angekommen. Wahrscheinlich weniger bei der FIFA, aber eben vor allem beim Gastgeber. Deutschland findet diese WM in Katar richtig blöd. Hat allerdings nicht dazu geführt, dass Deutschland in Katar die Herzen zufliegen. Im Gegenteil, die Häme nach dem frühen Turnier aus ist groß. Fair enough, bis hierher. Das ist aber jetzt nur der Gossip-Teil dieser Geschichte, die dann doch eben etwas komplizierter ist. Denn die Verstimmung gehen offenbar weit über etwas sportliche Häme hinaus. Claudius Fischbach, der deutsche Botschafter in Doha, hat jetzt Alarm geschlagen mit einer Kabelbotschaft ins Auswärtige Amt nach Berlin, aus der mehrere Medien zitieren. Demnach habe sich das deutsch-katarische Verhältnis gravierend verschlechtert. Das Land sehe sich als Opfer einer beispiellosen Medienkampagne, die jede Ausgewogenheit und jedes Augenmaß verloren habe und keinen der erheblichen Fortschritte anerkenne. Die Stimmung gegenüber Deutschland, die immer sehr deutschlandfreundlich sei, werde ihm aus hiesigen Wirtschaftskreisen als miserabel eingeschätzt. Und dann mahnt der Botschafter, dass Deutschland auf Katar als pro-westlich ausgerichteten Partner in der Region nicht verzichten wolle und könne und führt die Stichworte Energieversorgung, Konfliktmediation und Investorentätigkeit an. Man müsse die tiefe Verstörung und Frustration in Katar ernst nehmen, so Fischbach. Also eine ganz schöne Breitseite gegen die deutsche Politik und die Berichterstattung über Katar. Also habe ich mir Anne Almeling geschnappt. Sie ist Studioleiterin des ARD-Studios in Kairo für den arabischen Raum und jetzt während der Weltmeisterschaft in Katar, um über alles jenseits des Fußballs zu berichten. Ich habe sie gefragt, ob sich der Bericht des Botschafters mit ihren Eindrücken deckt.
Ich habe den Eindruck, dass sich die Beziehungen zwischen Katar und Deutschland in der Tat verschlechtert haben. Und zwar einfach aus dem, was ich hier in Katar erlebt habe. Wir hatten hier zum Beispiel Zusagen für Interviews mit einem ehemaligen katarischen Fußballspieler. Wir hatten Zusagen für Interviews mit Vertretern des Nationalmuseums. Und die wurden uns kurz nach der sehr kritischen Berichterstattung in Deutschland über Katar plötzlich abgesagt. Das heißt, da ist eine gewisse Empfindlichkeit zu spüren, weil diese Interviews auch abgesagt wurden, eben mit Hinweis auf die kritische Berichterstattung, die eben als unfair hier empfunden wird. Und die Stimmung Deutschen gegenüber ist, ich würde sagen, nicht unbedingt schlecht, weil die Katarer doch ihren Gästen insgesamt sehr willkommen heißend begegnen. Aber ich habe trotzdem nicht den Eindruck, dass es die besten Beziehungen sind, die da im Moment gespannt sind, kann man wirklich sagen.
Ist die Kritik aus Deutschland denn stärker gewesen als aus den anderen westlichen Ländern? Also mein Eindruck zumindest im Vorfeld der WM ist, dass die Kritik ja im Prinzip flächendeckend aus dem Westen kam, an den Verhältnissen in Katar, an der WM-Vergabe als solchen. War das in Deutschland nochmal stärker oder ist das einfach stärker wahrgenommen worden?
Mein Eindruck ist, dass die Kritik aus Deutschland besonders scharf und besonders laut war. Ähnlich auch Kritik aus England oder den skandinavischen Ländern. In Südeuropa zum Beispiel war die Kritik meines Beobachtens zufolge eher etwas verhalten und im Rest der Welt kommt diese Kritik an Katar kaum vor. Gerade wenn es um die arabische Welt geht, da herrscht doch eigentlich der Stolz vor auf diese WM, die zum ersten Mal im arabischen Raum stattfindet. Kritik an den Verhältnissen hier ist ohnehin jetzt nicht unbedingt zu erwarten, weil die meisten arabischen Länder ja durchaus autokratisch auch regiert werden und deshalb Kritik an den Verhältnissen in Katar auch immer eine leise Kritik an den Verhältnissen in den eigenen Ländern bedeuten könnte. Deshalb überrascht es da nicht. Aber auch aus den anderen Ländern der Welt kommt sehr wenig Kritik, was auch daran liegt, dass mir scheint es zumindest so, die meisten Länder fußballerisch auf die WM schauen und nicht so sehr politisch, wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist.
Jetzt gab es eben zwei sehr sichtbare Zeichen. Zum einen die Mund-zu-Geste der deutschen Nationalmannschaft, nachdem das Tragen der One-Love-Binde durch die Kapitäne verboten wurde. Und dann eben Nancy Faeser, die deutsche Innenministerin, die dann diese One-Love-Binde sich genommen hat und damit auf die Tribüne gegangen ist und die getragen hat. Wie kam das an?
Nicht gut. Also Die deutsche Nationalmannschaft wurde stark kritisiert. Vieles wurde vielleicht auch eher missverstanden. Die Häme, die hier vorherrschte, nachdem sich die Deutschen den Mund zugehalten haben und dann aber eben auch sehr schlecht abgeschnitten haben, ist schon sehr deutlich gewesen hier in Katar, weil es eben als Respektlosigkeit empfunden wurde, also als ein Nicht-Akzeptieren der herrschenden Gesetze, der herrschenden Regeln hier in Katar. So wurde diese Geste aufgefasst. Und das gilt eben für beide, also sowohl für die Nationalmannschaft als auch für das Tragen der One Love Binde von Nancy Faeser. Das wurde beides so aufgefasst, als würden sich eben die Gäste aus Deutschland nicht an die herrschenden Regeln, nicht an die Gepflogenheiten des Landes hier halten.
Nun gibt es aber all die Probleme, über die die Medien ja berichten. Der Umgang mit den Gastarbeitern, die Diskriminierung von Menschen der LGBTQ-Community. Kann man diese Diskurse und Erwartungen einer liberalen Gesellschaft einfach nur aus Rücksichtnahme für ein Land unterdrücken?
Nein, natürlich nicht. Sollte man sicherlich auch gar nicht versuchen. Aber vielleicht die Kritik, die an Katar geübt wird, einordnen in den Gesamtkontext, also sprich auch in die Geografie, in den Ort, wo wir uns hier befinden. Denn man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel die Diskriminierung von Homosexuellen in einem Kontext stattfindet, der in der arabischen Welt absolut verbreitet ist. Sexualität ist hier im arabischen Raum ein Tabu, egal ob in Katar oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Ägypten. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit, also das Austauschen von Zärtlichkeiten beispielsweise, und zwar weder für Homosexuelle noch für Heterosexuelle. Und das ist sicherlich ein Punkt, der oft vergessen wird, wenn es um die Diskriminierung von Homosexuellen geht, dass das Ausleben von sexuellen Handlungen überhaupt nicht akzeptiert wird im arabischen Raum, also weder für Homosexuelle noch für Heterosexuelle. Und ich glaube, dann wird die Reaktion auf Forderungen, hier nicht diskriminiert zu werden oder seiner freien, also oder sich sexuell frei ausdrücken zu dürfen, leichter verständlich.
Jetzt ergreift der Botschafter sehr klar Partei für Katar, sinngemäß, das sei ein wichtiger, seriöser, pro-westlicher Partner. Hat er damit recht?
Aus meiner Sicht gibt es im Moment wenig Gründe daran zu zweifeln, dass Katar ein wichtiger, seriöser Partner ist, der eben auch pro-westlich gestimmt ist. Ein Zeichen dafür ist ja unter anderem, dass Katar trotz dieser anhaltenden Kritik aus Deutschland den Schritt gegangen ist und mit Deutschland einen Gasdeal abgeschlossen hat in einer Zeit, wo die Beziehungen ja wirklich sehr angespannt sind. In meinen Augen signalisiert Katar damit ein Entgegenkommen oder eine grundsätzliche Bereitschaft, die Beziehungen mit Deutschland aufrecht zu erhalten, und hat auch in der Vergangenheit keinen Zweifel daran gelassen, dass es ein verlässlicher Energielieferant ist. Und von daher dürfte Deutschland durchaus daran gelegen sein, und das ist wahrscheinlich auch das, worauf der Botschafter Bezug nimmt, die Beziehungen zu Katar aufrecht zu erhalten, gut zu erhalten, weil Katar eben in der Tat ernstzunehmend in der Außenpolitik ist und einflussreich.
Also würdest du sagen, der moralische Zeigefinger aus Deutschland, der war etwas zu groß?
Ich denke schon, dass dieser Zeigefinger sehr groß war und oft nicht die verschiedenen Perspektiven, die es zu diesem Thema gibt, eingeschlossen hat. Also wenn es zum Beispiel um die Gastarbeiter geht, ist es ja durchaus so, dass viele Menschen gerade aus Asien und aus Afrika froh und dankbar sind, dass sie in Katar arbeiten dürfen, obwohl die Standards hier nicht den westlichen Standards entsprechen, schon gar nicht den Standards in Deutschland. Dennoch sind sie froh, dass sie mit dem Geld, das sie hier verdienen, ihre Familien ernähren dürfen. Und sogar den Gastarbeitern geht manchmal die Kritik, um es so salopp zu sagen, an Katar auf die Nerven, weil sie sagen, naja, wir können hier arbeiten, nach Europa kommen wir ja gar nicht erst, da werden wir ja gar nicht reingelassen, wenn wir nur arbeiten und Geld verdienen wollen. Und das ist sozusagen eine Perspektive, die oft vernachlässigt wird. Natürlich sollte Katar dafür sorgen, dass überall flächendeckend faire Arbeitsbedingungen herrschen. Aber dass Menschen hier herkommen dürfen, um hier zu arbeiten, das wird von in vielen anderen Ländern der Welt als positiv wahrgenommen.
Jetzt hatte Deutschland in Katar und speziell eigentlich in der arabischen Welt immer einen ganz guten Ruf. Glaubst du, da ist jetzt ein nachhaltiger Schaden entstanden?
es ist auf jeden Fall ein Schaden entstanden. Und ob der nachhaltig ist, das hängt jetzt davon ab, wie Deutschland reagiert. Also wie Deutschland jetzt auch sich positionieren wird und die Weltmeisterschaft im Nachgang einordnen wird, wie Deutschland mit den arabischen Staaten weiter umgeht, speziell mit Katar. Ich denke, das wird genau beobachtet. Und gerade nachdem die nachdem die Nationalmannschaft, die Deutsche, so früh ausgeschieden ist, ist es eben auch ein weiterer Identifikationspunkt mit Deutschland verloren gegangen, sage ich mal, weil es gibt in der arabischen Welt auch viele, viele Fußballfans, die auch von der deutschen Mannschaft immer begeistert waren. Ich glaube, dass Deutschland jetzt einiges tun muss, um seinen Ruf, seinen guten Ruf in der arabischen Welt aufrechtzuerhalten.
Der Botschafter fordert ja ganz konkret oder beziehungsweise macht Vorschläge, um es mal vorsichtig zu formulieren, wie Deutschland jetzt reagieren soll, beispielsweise, dass ein hochrangiger Politiker aus der Regierung das Turnier lobt und die Fortschritte bei Menschenrechtsfragen lobt. Also es wäre da schon fast in gewisser Weise eine 180-Grad-Wende innerhalb von 2-3 Wochen. Ist ja auch irgendwie irre, oder?
Das würde ich gar nicht so formulieren, denn die Fortschritte, die in Katar erzielt wurden in den vergangenen Jahren, die gibt es ja. Die sind ja auch zum Beispiel von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO bestätigt worden und sind in meinen Augen auch sichtbar in Katar. Das bedeutet nicht, dass alles toll ist hier oder alles einwandfrei, aber es hat sich sehr viel bewegt, gerade in den vergangenen 5 Jahren. Die Vorwürfe, die Katar aus Deutschland gemacht werden, sind aber oft Vorwürfe, die schon seit 10, seit 15 Jahren bestehen. Das heißt, es ist, glaube ich, kein Widerspruch, Fortschritte in Katar anzuerkennen und gleichzeitig zu fordern, dass die Bedingungen zum Beispiel für Arbeiter weiter noch verbessert werden, sodass ein faires Arbeitsverhältnis möglich ist.
Der Umgang mit dieser Fußball-WM erbleibt schwer, zumindest aus deutscher Sicht. Schreiben Sie uns für Feedback, wenn Sie möchten, dertag@deutschlandfunk.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.